Ah, hallo, willkommen bei Adam Online Audio November. Na, haben Sie auch Schüttelfrost? Wie, Ihnen ist gar nicht kalt? Nein, ich meine ja auch nicht kalt. Nein, die Finanzkrise, die ganze Welt schüttelt. Das Ende des Kapitalismus. Wäre ja vielleicht eine ganz nette Idee, so diese Vorstellung. Das Ende des Kapitalismus, was kommt denn dann als nächstes? Ja, wie wäre das eigentlich, wenn das ganze Geld weg ist? Natürlich essen müssen wir wollen irgendwie leben. Aber es wirft die Frage auf, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Ist es nur die Kohle, die Knete auf dem Bankkonto? Experten zur Finanzkrise gibt es ja viele. Ich las neulich was in der Zeitung von jemandem, den man nicht unbedingt dazu erwartet, nämlich Papst Benedikt XVI. Er kommentiert die Finanzkrise mit folgenden interessanten Worten. Wer das Haus seines eigenen Lebens nur auf sichtbare und materielle Dinge wie Erfolg, Karriere und Geld aufbaut, der baut auf Sand. Wer jetzt einigermaßen bibelfest ist, der weiß natürlich sofort, wo er das her hat. Kleiner Tipp, 6. Kapitel, Matthäus-Evangelium. Aber während ich so geschlottert habe wegen meiner Aktien, dachte ich mir, was für eine andere Perspektive. In den Krisenzeiten, die ich in meinem Leben durchstanden habe, war eine Sache sehr, sehr wichtig für mich, um das Ganze gut zu überstehen. Und das waren Freunde und Menschen, die in dieser Zeit an meiner Seite gestanden sind. Darum geht's in dem Beitrag von Patrick Hamilton, den Sie in der heutigen Ausgabe hören. Außerdem, wie Gott uns daran hindert, aus der Kurve zu fliegen. Also entspannen Sie sich mal. Genießen Sie diese Ausgabe von Adam Online Audio. Der folgende Text stammt von Claudius Schillinger. Wenn Sie gern mehr davon hätten, unter www.männermail.de, Männer mit AE geschrieben, können Sie mehr über Claudius Schillinger erfahren. Er gibt auch einen wöchentlichen E-Mail-Newsletter mit Impulsen für Männer heraus. In der Spur bleiben. Die heutigen Autos werden mit immer mehr elektronischen Fahrhilfen ausgestattet. So verfügen fast alle Neuwagen über das Anti-Blockiersystem, ABS, und immer mehr Fahrzeuge auch über das elektronische Stabilitätsprogramm, ESP. ESP verhindert durch gezieltes, automatisches Abbremsen einzelner Räder sowohl das Übersteuern als auch das Untersteuern. Ich bin froh, dass unser Auto über dieses System verfügt, denn es trägt dazu bei, dass ich sicherer unterwegs bin und nicht so schnell ins Schleudern gerate. Auch wenn ich bislang kaum bewusst das Stabilitätsprogramm bei seiner Arbeit erlebt habe. Oft, wenn ich den ESP-Schalter sehe, muss ich an Gott denken. Denn so wie das ESP arbeitet auch Gott daran, dass ich sicher im Leben unterwegs sein kann. Ohne dass mir das immer so bewusst ist, beziehungsweise ich das so sehe. Auch Gott greift, Gott sei Dank, konkret in mein Leben ein, bremst mich manchmal ab und korrigiert meine Einsichten und mein Handeln. Wie gut, dass er die Übersicht über mein Leben hat. Er will, dass ich nicht ins Schleudern gerate und im Leben sprichwörtlich die Kurve kriege. Und wenn ich auch hin und wieder Fahrfehler begehe oder zu stürmisch unterwegs bin, dann holt er mich immer wieder liebevoll zurück. Das kann das ESP leider nicht. Dr. Patrick Hamilton wohnt in Seeheim-Jugenheim, kommt aus der Hauszellenbewegung und arbeitet derzeit als IT- und Management-Coach. Männer in Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft scheinen viele Männer nur im Job, an der Theke oder auf dem Sportplatz zu erleben. Hier umarmen sie einander, jubeln zusammen oder sind gemeinsam frustriert über die erzielten Ergebnisse. Darüber hinaus treffen sich Männer zum Diskutieren über Autos, Politik oder die Arbeit. All dies sind Dinge, die uns als Männern wichtig sind und über die wir uns vielfach identifizieren. Aber ist das wirklich Gemeinschaft oder handelt es sich hier nicht eher um Bereiche, mit denen wir uns schützend umgeben, um nicht unsere eigene Verletzlichkeit oder Verletztheit offenbaren zu müssen? Mann ist ja stark und zeigt keine Schwächen. In diesem Sinne verstanden, bleiben wir lieber mit unseren Gefühlen im Hintergrund und präsentieren stattdessen die strahlend herausgeputzte Fassade unserer Erfolge und Positionen. Obwohl unsere Haut oft dünn, die Misserfolge vorprogrammiert und die Entschuldigungen mannigfaltig sind, erzählen wir einander unsere Erfolgsgeschichten und machen uns so füreinander vielfach unnahbar. Und wie steht es mit uns christlichen Männern? Sind wir da wirklich anders? Klar haben wir andere Themenkreise. Auch mögen wir es gelernt haben, feinfühliger miteinander umzugehen. Aber worüber sprechen wir als fromme Männer vorwiegend miteinander? Geht es nicht um Sachfragen, Theorien, Pläne und Konzepte, über die wir voll Hingabe und Emotionalität miteinander diskutieren? Ernste und wichtige Themen sind dabei, solche, die mit unserer Glaubensgemeinschaft oder unserem Bibelwissen zu tun haben. Allerdings, auch hier verbirgt sich die eigene Person oft hinter hohen Mauern geistlicher Richtigkeit oder wichtiger Gemeindeprojekte. Und kaum einer weiß, wie es dem Einzelnen tatsächlich geht. Die Bibel selbst legt dabei großes Gewicht auf einen voreinander offenen Lebensstil. Mit Blick auf Jesus und seine Jünger, dem Urtyp einer echten Gemeinschaft von Männern, wird das deutlich. Für Jesus standen nicht Sachdiskussionen, gemeinsame Planungsaktivitäten oder reine Wissensvermittlung im Mittelpunkt, sondern er teilte sein Leben mit seinen Jüngern. Er selbst wurde zum Anschauungsmaterial für diese und lebte ihnen in allen Lebensbezügen konkret vor, was es heißt, im neuen Bund seinen Alltag zu gestalten. Die Jünger wiederum wuchsen geistlich, weil sie einander nah waren und zugleich dieses konkrete Vorbild vor Augen hatten. Durch diesen Umgang miteinander entstand ein geschützter Raum, in dem sie sich aneinander reiben konnten, Fehler machen durften, Erfolge feierten, sich aber auch offen mit eigenen Misserfolgen auseinandersetzten. Im hohepriesterlichen Gebet fasst Jesus die Bedeutung dessen noch einmal zusammen, indem er betet: Vater, ich bitte dich, dass sie eins werden, so wie wir eins sind. Dabei redete er ganz offensichtlich nicht von frommer Gleichmacherei oder Uniformität, sondern er bat um eine Einheit, die von außen wahrgenommen werden kann und die von gegenseitiger Wertschätzung trotz Unterschiedlichkeit geprägt ist. Mündet nicht die gesamte Botschaft des Neuen Testaments in eben dieses Gebet Jesu? Was aber bedeutet das für uns im 21. Jahrhundert? Kann es sein, dass wir vor lauter christlichen Programmen und Angeboten hier etwas Wesentliches vernachlässigt haben? Oder noch direkter gefragt, wo haben Sie persönlich regelmäßige, echte Gemeinschaft mit anderen Männern? Dabei geht es mir nicht um die frommen Arbeits- und Dienstgemeinschaften, an denen Sie beteiligt sind, sondern um geistliche Bruderschaften, in denen Offenheit, Vertrauen und Ehrlichkeit voreinander eingeübt werden und wachsen. Ein Miteinander mit Augenmaß ist gefragt. Eine neue Balance gilt es hier ganz persönlich zu ergründen. Zum einen dürfen wir unsere eigene Individualität, aber auch unsere tatsächlichen Bedürfnisse besser kennenlernen, ohne dabei länger in den Pseudo-Individualismus unserer Gesellschaft gepresst werden zu müssen. Zum anderen liefern solche Bruderschaften die Basis, um ein ganz neues Maß an Offenheit voreinander zu entwickeln und in einer Zeit wachsender Isolation durch diese Nähe zu anderen Männern Zeichen zu setzen. Wie aber können derartige Gemeinschaften Wirklichkeit werden? Gerade weil wir als Männer besonders gut durch Vorbilder lernen, sind solche Bruderschaften, selbst wenn sie zunächst als Zweierschaften beginnen, von großer Bedeutung. Da es dabei allerdings nicht um eine Form des Miteinanders geht und nicht um ein weiteres frommes Programm, ist es wichtig, die Nebeneffekte der eigenen, der männlichen Seele rechtzeitig zu berücksichtigen. Statt darüber nachzudenken, mit welcher Methode oder Strategie man die Teilnehmerzahl einer solchen Gruppe steigern oder wie man die nächsten Monate inhaltlich gestalten könnte, geht es primär um den Aufbau von echten Beziehungen und Austausch. Und so etwas ist nicht wirklich planbar. Da, wo Sie die persönliche Sehnsucht haben, sich auf einen derartigen Weg zu begeben, und Sie ein oder mehrere andere Männer finden, die sich ebenfalls auf diese Art von Weggemeinschaft einlassen wollen. Genau dort haben Sie den ersten Schritt vollzogen und damit begonnen, sich auf dieses Geheimnis einzulassen. Dabei ist diese Art von Gemeinschaft keineswegs als Ersatzgemeinde zu verstehen. Auch ist es nicht Ihr Ziel, dem Einzelnen eine geistliche Rundumversorgung zu bieten oder eine neue fromme Elite-Gruppe zu züchten. Es geht vielmehr darum, dass durch diesen gemeinsamen Prozess Männer voneinander lernen, dadurch geistlich wachsen und ihre eigenen Berufungen finden können. An verschiedenen Orten Deutschlands erlebe ich, wie solche Gemeinschaften entstehen. Es sind meist kleine Gruppen, die auf den ersten Blick fast unspektakulär erscheinen, jedoch bei näherer Betrachtung eine stark formende und anziehende Wirkung für die beteiligten Männer aufweisen. Um es mal an einem Beispiel konkret zu machen. Wir, das sind durchschnittlich 10 Männer aus einer Region Südhessens, haben uns miteinander auf einen solchen Prozess eingelassen und sind seit etwa 2 Jahren miteinander auf dem Weg. Wir stammen aus unterschiedlichen christlichen Glaubensgemeinschaften, stehen in verschiedenen Phasen unserer geistlichen Entwicklung und decken ein Altersspektrum zwischen Mitte 30 und Mitte 70 Jahren ab. Was uns verbindet, ist nicht das gemeinsame Gesangbuch oder ähnliche theologische Ausrichtungen, sondern die persönliche Beziehung zu Jesus und der Wunsch, geistlich zu wachsen. Auf genau dieser Basis treffen wir uns. Da, wo wir so unterschiedlich sind, stehen für uns die Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt. Und so geht es nicht um unsere Herkunftsgemeinschaften, deren Stärken oder Schwächen, beziehungsweise unterschiedliche Lehrmeinungen, sondern wir sprechen vom Reich Gottes und dem, was uns dabei persönlich betrifft. Dabei tauschen wir nicht unser religiöses Wissen aus, sondern reden von unserer ganz praktischen Erfahrung mit Gott. Nicht diejenigen Dinge stehen dabei im Mittelpunkt, die schon längst verjährt sind, sondern solche Aspekte interessieren, die jetzt Relevanz haben bzw. aktuell stattfinden. Es geht darum, was Nachfolge konkret in unseren jeweiligen Alltagssituationen bedeutet. Indem wir einander zuhören, nachfragen oder erzählen, ist zum einen ein stetig wachsender, wertschätzender Respekt voreinander entstanden, zum anderen wächst aber auch Einheit. In unseren Gesprächen kommen Tagesprobleme auf den Tisch, für die wir gemeinsam beten oder auch einander weiterhelfen. Wir haben gelernt, ganz offen davon zu sprechen, wie wir mit Glaubensfrust, unerfüllten Erwartungen und nicht erhörten Gebeten umgehen oder auf welche Weise der Einzelne mit Gott kommuniziert. Zur Offenheit gehört Vertrauen. Da unsere Gespräche sehr persönlich sind, weiß jeder, dass nichts, was hier gesprochen wurde, den Raum verlässt oder so verwendet wird, dass es einem anderen Teilnehmer schadet. Ebenso lernen wir, mehr und mehr die anderen zu fragen, Statt diese mit unseren Einsichten zu belehren oder über Texte zu diskutieren, sind es gerade die Fragen, die Nachdenken auslösen oder Einzelne anrühren. Wir sehen uns bei all dem nicht als Ersatz für Bibelstunden oder Gottesdienste, sondern wir möchten einander besser kennenlernen und so erfahren, wie der Einzelne seinen Glaubensweg im Alltag ganz praktisch gestaltet. Indem wir einander zuhören, lernen wir für das eigene Leben voneinander, erfahren, wer der andere wirklich ist und geben in diesem geschützten Raum Dinge preis, die im gemeinsamen Gebet an Jesus abgegeben werden können. Was wie ein freiwilliges Demolieren der eigenen männlichen Fassaden aussieht, wird zum Ausstieg aus dem Gefängnis des eigenen Egos. Und so ist immer wieder der Himmel für den einen oder anderen offen und man wächst mit anderen zusammen, steht füreinander ein und fängt an, gemeinsam zu erleben, wovon Jesus im hohenpriesterlichen Gebet sprach. Indem wir miteinander ganz praktisch lernen, wie zum Beispiel Vertrauen wächst, erfahren wir immer mehr über den tatsächlichen Unterschied zwischen Einheit und Gleichmacherei, erleben, was es heißt, gemeinsam stark zu sein, aber erkennen auch, dass es eben nicht gleiche T-Shirts, identische Bibelauslegung oder andere gemeinsame Sichten sind, die uns in erster Linie in diesem Prozess voranbringen. Vielmehr ist es Jesus, der uns in unserer Unterschiedlichkeit formt und uns als lebendige Steine zu einem sich gegenseitig tragenden und stützenden Ganzen zusammenträgt. Damit ist auch diese Ausgabe von Adam Online Audio zu Ende. Wenn Sie gern mehr hätten, besuchen Sie doch einfach mal unsere Website www.adam-online.de oder schicken Sie uns eine Mail. Wir freuen uns immer über Post und Ihre Rückmeldungen, auch Ihre Ideen und Themenvorschläge. podcast@adam-online.de. Mein Name ist Peter Müller und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Polizeistreife steht am Rand einer vierspurigen Straße, als plötzlich mit mindestens 150 Sachen ein Auto vorbeigeschossen kommt. Die Polizisten nehmen sofort die Verfolgung auf, überholen den Wagen und bringen ihn zum Stoppen. Langsam geht der Polizist zum Fahrer des Wagens. Sie wissen schon, dass Sie mindestens doppelt so schnell hier gefahren sind, als erlaubt ist.
Habe ich das tatsächlich getan, Herr Wachtmeister? Oh, das tut mir sehr leid. Ich war mir dessen gar nicht bewusst.
Darf ich mal bitte Ihren Führerschein sehen?
Ich habe keinen, Herr Wachtmeister.
Natürlich haben Sie einen.
Nein, ich habe keinen.
Warum haben Sie dann dieses Auto?
Das ist nicht mein Auto. Ich hab's gestohlen.
Sie fahren mit einem gestohlenen Wagen?
Ja, ich fürchte, Herr Wachtmeister, das ist so.
Der Polizist ist jetzt doch etwas aus dem Konzept gebracht. Lassen Sie mich die Zulassung sehen, damit ich herausfinden kann, wem das Auto gehört.
Da ist nichts im Handschuhfach, außer, paar Süßigkeiten und, meiner Pistole.
Was? Sie haben eine Pistole? Jetzt denkt der Polizist, dass er wirklich einen Wahnsinnigen vor sich hat. So, Sie haben also keinen Führerschein. Sie haben dieses Auto gestohlen und im Handschuhfach befindet sich eine Pistole.
Ja, Herr Wachtmeister. Und im Kofferraum liegt eine Leiche.
Was? Sie haben also keinen Führerschein. Sie haben dieses Auto gestohlen. In Ihrem Handschuhfach befindet sich eine Pistole. Und in Ihrem Kofferraum eine Leiche?
Ja.
Jetzt hören Sie mal zu, guter Mann. Sie warten hier, Sie rühren nichts an, Sie bewegen sich nicht, Sie atmen nicht mal. Der Polizist rennt zurück zu seinem Wagen und ruft über Funk die Zentrale an. Ich möchte den Chef sprechen. Schnell! Er wartet ungefähr eine Minute, bis schließlich der Chef am Telefon ist.
Was gibt's?
Ich habe hier mit einem komplett Verrückten zu tun, der mir erzählt hat, dass er mit einem gestohlenen Auto fährt, keinen Führerschein hat, dass in seinem Handschuhfach sich eine Waffe befindet und zu allem Unfug, dass er auch noch eine Leiche im Kofferraum hat.
Ich bin sofort bei Ihnen.
Es dauert ungefähr 10 Minuten, bis der Mann und sein Auto umstellt sind. Alle sind da, der Polizeichef, ein Sondereinsatzkommando, alle Leute, die Sie sich vorstellen können. Gut ausgerüstet mit einer kugelsicheren Weste geht der Polizeichef langsam zum Fahrer.
Hallo, dürfte ich bitte mal Ihren Führerschein sehen?
Natürlich.
Der Mann zieht langsam den Führerschein aus seiner Hosentasche. Der Polizeichef macht einen verwirrten Eindruck.
Ist das Ihr Auto?
Selbstverständlich.
Kann ich bitte die Zulassung sehen?
Ja, kein Problem.
Der Mann lehnt sich langsam rüber und öffnet das Handschuhfach.
Das lassen Sie bitte schön geschlossen.
Der Mann sieht ihn verwundert an.
Warum? Ich dachte, Sie wollen meine Zulassung.
Das will ich, aber im Handschuhfach befindet sich eine Pistole.
Seien Sie doch nicht albern.
Der Mann öffnet das Handschuhfach, das leer ist, bis auf eine kleine Tüte Bonbons.
Jetzt lassen Sie mich das mal richtigstellen. Sie haben einen Führerschein. Das ist Ihr Auto und im Handschuhfach ist keine Waffe?
Ja, natürlich.
Und ich vermute, in Ihrem Kofferraum befindet sich keine Leiche.
Leiche? Warum um alles in der Welt würde ich eine Leiche im Kofferraum haben?
Der Polizeichef überlegt einen Moment, dann wendet er sich an den Fahrer.
Nun, Sie müssen schon sehr entschuldigen.
Der Streifenbeamte hat mir erzählt, Sie hätten keinen Führerschein, Sie hätten dieses Auto gestohlen, würden eine Waffe besitzen und hätten eine Leiche im Kofferraum.
Der Mann im Wagen blickt den Polizeichef an und schüttelt nur enttäuscht den Kopf.
Dieser Lügner. Und bestimmt hat er Ihnen noch erzählt, ich wäre zu schnell gefahren.